Also mein Name ist Shadi Abusara vom W3C. Wie gesagt, ich habe gehofft, dass ich heute mit dem Thema Web-Applikationen ein bisschen von WCAG 2.0 ablenken kann. Aber es ist dann doch mehrmals hervorgekommen. Wann kommen die Richtlinien endlich an? Auch von zwei Sprecher. Und ich verrate euch vielleicht ein Geheimnis. Und zwar, ein Geheimnis, wenn ihr das für euch behalten könnt. Es sind vom jetzigen Entwurf Nummer 5 Issues, Probleme offen, die bearbeitet werden müssen. Und wir sind wirklich ganz guter Hoffnung, dass wir Ende November beziehungsweise Anfang Dezember nochmaliger Last Call Working Draft versuchen werden. Mal schauen, ob es heuer klappt. Letztes Jahr, wie gesagt, ist ein Last Call gekommen, zu dem es doch recht viele Kommentare gegeben hat die Arbeit musste wieder in Arbeitsentwurfstadium zurückfallen. Und wie gesagt, wir hoffen, dass wir wieder einen Aufstieg schaffen. Aber heute ist das Thema, wie gesagt, barrierefreie Web-Applikationen, lehnt sich an das vorherige Diskussion sehr stark an. Und zwar ist mein Thema viel mehr auf einer technischen Ebene. Wie kann man diese Applikationen, der vorherige Redner vorgestellt hat, was gibt es da für Ansätze, um sie barrierefrei gestalten zu können? Zuerst einmal, was sind Web-Applikationen? Wir haben ja viele Beispiele im letzten gesehen. Wir sehen eine Veränderung am Web heute von Dokumenten in Anwendungen, in Applikationen. Es ist eine langsame, aber sichere Veränderung, diese Dingens oder Widgets, ich werde ab jetzt Widgets verwenden, mir ist es ein bisschen lieber, und hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich englische Wörter damit einbringe, die angepasst werden. Die Designer sind heute nicht mehr damit zufrieden, die eingebauten Elemente, die im Formular mitgegeben werden, die Checkboxen oder die Option-Lists oder was immer, und wollen ihre eigenen kreieren, ihre eigenen Menüs, beziehungsweise es gibt vielleicht manche noch gar nicht. Wie diese Regler, diese Slider und so weiter, die gibt es noch gar nicht und da muss man sie irgendwie kreieren, irgendwie anpassen und erstellen. Wir haben auch eine viel stärkere Laufzeit. Früher wurden Webseiten geladen, auch wenn sie auf der Serverseite dynamisch generiert wurden aus Datenbanken und so weiter, waren sie dann doch eher statisch. Am Endeffekt. Vielleicht wurde dann beim Absenden von einem Formular ein kleines Skript ist gelaufen, um zu checken, ob die verschiedenen Werte gestimmt haben oder nicht. Aber im Großen und Ganzen sind die Seiten eher statisch. Heute erleben wir aber einen viel stärkeren Laufzeit, wo die Skripten teilweise den ganzen Interface aufbauen. Verschiedene Sachen kontrollieren, wie eben Vergrößerung, Verschieben von Elementen, sogar Sachen wie Drag and Drop und anderem. Drag and Drop, also Austausch von Daten, ist auch ein heißes Thema im sogenannten Web 2.0 Cloud, was immer Web 2.0 bedeutet. Aber der Austausch von Daten, das Einbinden von verschiedenen Module oder Applikationen miteinander, zum Beispiel ich bette Google Maps in meine eigene Applikation ein oder Flickr und baue dazu ein eigenes Interface und so weiter. Ein Beispiel zur Darstellung ist Google Spreadsheets, das ich hier zeige. Google Spreadsheets ist ein Teil von einem Office-Paket, das Google bereitstellt, eine Web-Applikation, wo man online Tabellenkalkulation machen kann. Die haben auch Google Docs, wo man Dokumente erstellen kann und so weiter. Das ist eine vollwertige Anwendung, vollwertige Tabellenkalkulation, wo man Sachen kopieren und pasten kann, wo man die verschiedenen Tabellenköpfe beschriften kann, speichern, abspeichern und so weiter. Nur alles online. Das passiert alles in einem Webbrowser. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Aber zur normalen Desktop-Anwendung gibt es eigentlich kaum einen Unterschied. Und das ist noch immer eine Web-Applikation. Also wir reden hier noch immer von einem Web. Hat aber mit einer statischen Seite, die wir jetzt lesen, die eher zum Lesen gedacht ist, wenig mehr zu tun. Das ist wirklich eine interaktive Applikation, wo man Aktionen und Sachen bewerkstelligen kann. Und diese Sachen vermehren sich. Diese Arten von Anwendungen gibt es mehr. Hier ein anderes Beispiel, Tupalo. Ist eine Webseite. Das ist ein typisches Community-Network-Applikation. Ich habe sie nur aus dem Grund gewählt, weil ich sie zufällig mal bei einem Webmontag getroffen habe. Die Entwickler von denen. Webmontag ist übrigens etwas, was ich sehr toll empfehle. Was hier passiert ist, das ist eigentlich ein Google Maps eingebettet, wo man dann anklicken kann, an Google Maps irgendeinen Ort anklicken kann und dann ein Review schreiben. Ich war gestern in diesem Lokal und mir hat es geschmeckt oder es war schrecklich laut oder was immer. Und durch diese Reviews von den verschiedenen Personen steigen die guten Plätze, beziehungsweise gibt es eine Art Dynamik hier. Aber egal, das Wichtige daran, was ich hier damit illustrieren will, ist eigentlich dieses Interface von diesem Objekt. Zuerst das Einbetten von anderen Daten, von Google Maps hier einbetten und damit arbeiten. Das Zweite ist auch, man sieht das hier nicht, weil das nur ein Screenshot ist, aber man kann zum Beispiel diesen Teiler in der Mitte verschieben und somit den Maps-Teil größer oder kleiner machen oder den Review-Teil, also diese Spalten und Kolumnen, man kann das verschieben, man kann die einzelnen Reviews mit Drag-and-Drop dann irgendwie herumbewegen durch das ganze Schirm ein großes interaktives Prozess hier, das man an dieser Oberfläche machen kann. Das hat eigentlich bestimmte, das muss man auch klar sagen, für manche Menschen mit Behinderung sind solche Applikationen eigentlich auch eine Chance und eine Gelegenheit anzusehen, weil das eigentlich intuitivere Oberflächen sind, die vielleicht irgendwie leichter zu verstehen sind und leichter zu verwenden. Die sind auch sehr oft mehr benutzbar oder hat die Möglichkeit, benutzbarer zu sein. Das ist die eine Möglichkeit. Aber es gibt auch natürlich viele andere Probleme beziehungsweise Herausforderungen, die sich dadurch ergeben für manche Menschen mit Behinderung. Wie angesprochen eben Tastaturbedienung. Tastaturbedienung ist ein Riesenproblem. Aber eigentlich das Problem von dieser Tastaturbedienung oder auch von Screenreaders, das Problem ist, dass die Semantik von diesen Dingen, von diesen Widgets nicht erkennbar sind aus dem Source Code. Und somit können dann diese assistierenden Technologien beziehungsweise die Benutzeragenten diese Informationen nicht bearbeiten. Skripten werden auch von assistierenden Technologien sehr unterschiedlich bearbeitet. Es hat bis jetzt immer der Gedanke gegeben, dass Screenreader zum Beispiel JavaScript nicht bearbeiten. Das stimmt so gut wie nicht. Die meisten Screenreader können JavaScript bearbeiten. Die Frage ist nur, wie bearbeiten sie es und zu welchem Teil. Und das ist sehr oft undokumentiert oder nicht ganz klar ersichtlich. Und somit muss dann ein Entwickler so eine Art Ratespiel machen und versuchen, wo funktioniert es und dann was anderes probieren und so weiter. Es kostet Zeit und Mühe. Und last but not least hat auch der vorige Sprecher erwähnt, diese Benachrichtigung. Was passiert, wenn sich etwas auf der Webseite verändert? Wie benachrichtige ich das? Visuell sehen wir manchmal die Veränderung, manchmal sehen wir die Veränderung auch nicht. Manchmal entscheiden wir uns, diese Veränderung zu ignorieren. Wir nehmen zwar wahr, dass sich etwas auf der Webseite verändert hat, aber uns interessiert das nicht und wir schauen uns das nicht an. Zum Beispiel dieser Stockticker, was vorgestellt worden ist. Vielleicht interessiere ich mich jetzt gerade dafür, wie Compaq gerade steht, aber vielleicht auch nicht. Und ich kann mich entscheiden, das zu ignorieren oder nicht. Aber wie kann man das jetzt im übertragenen Sinne für einen blinden Menschen diese Personen entscheiden lassen, ob sie diese Information zuerst wahrnehmen, dass sich was verändert hat, und das Zweite ist, dass sie entscheiden können, ob sie es jetzt auch anhören wollen oder nicht, diese Information. Hier ist ein Ratespiel, damit ihr nicht einschläft. Hier ist ein Code, vernestete Div-Elemente, und in der Mitte lauter verschiedene einzelne Wörter. Veggies, Greens, Asparagus und ich weiß nicht, andere Sachen. Was stellt das dar? Irgendwelche Raten? Wer ratet? Was? Eine Tabelle haben wir. Andere? Verschachtete Liste. Ein drittes noch von der linken Seite. Eine Tree-Navigation. 100 Punkte, genau. Das ist eine Tree-Navigation. Nur war das natürlich vom Code her nicht ersichtlich, was das war. Es hätte wirklich genauso eine Tabelle sein können. Es hätte genauso was immer sein können. Es ist eine Tree-Navigation. Jetzt wäre wirklich 100 Punkte für derjenige, der sagt, welches Div zu was gehört hat. Das wäre jetzt wirklich schwierig zu erraten. Manche dieser Divs sind wirklich bedeutsam, weil sie bestimmte Artikel zusammen verschachteln. Andere Divs sind wirklich nur da, um den Layout, die Umrandung oder den Button oder was immer zu ermöglichen. Also die haben wirklich nur einen dekorativen Charakter. Und wie unterscheide ich jetzt zwischen einem dekorativen Div und einen semantisch wertvollen Div? Die Idee, die WayAria mit sich bringt. WayAria steht für Web Accessibility Initiative, Accessible Rich Internet Applications. Ratet mal, ja, wieder eine Akronym, weil wir das ja alle lieben. Die Grundidee ist, dass man Attribute verwendet, im HTML eingebettet. Direkt kann man die sogenannte Rolle eines Elements beschreiben. Also WayAria bietet eine Taxonomie, um Rollen zu beschreiben. Und in dieser Rolle habe ich zum Beispiel auch für TreeView, für eine Baumansicht, verschiedene Wörter. Das ganz oberste Div-Element ist ein Baum. Die Rolle davon ist ein Baum. Und dann habe ich Gruppen, Divs, die als Gruppen ausgezeichnet sind, und andere Divs, die als Items ausgezeichnet sind. Und somit kann ich jetzt klarer unterscheiden, was ist eine Gruppe von Sachen, die zusammengehören, was ist ein Item und wie hängen sie alle jetzt zusammen und welche Bedeutung haben sie semantisch. Das kann jetzt von einem Screenreader bzw. von einem Benutzeragent ausgelesen und verwertet werden. Also Semantik hinzufügen. Neben auch die Rolle gibt es auch den Zustand. Ich habe es hier falscherweise als Status wegen dem State übersetzt. Ich bitte um Verzeihung, Deutsch ist nicht meine erste Sprache. Hier ist zum Beispiel ein Checkbox. Der Checkbox hat auch eine Rolle. Und dann sieht man auch, dass es andere Attribute gibt, die die Werte beschreiben. Zum Beispiel, dass das Checkbox gecheckt ist und dass es required, dass es benötigt ist, um dieses Formular überhaupt abgeben zu abschicken zu können. Und ob's valide, also ob der Wert jetzt der momentane Wert valid ist oder nicht. Also verschiedene Werte kann ich jetzt diesen oder Eigenschaften kann ich ein Element zuordnen. Das nächste Beispiel ist der Slider, dieser Regler, den auch der Vorhergesprecher schon vorgestellt hat. Dieser Regler, den ich verschieben kann, links und rechts und so. Hier kann ich direkt im Code drinnen schon diese Werte abfragen. Wie das jetzt visuell dargestellt wird, ist eigentlich zweitere Sache. Ob es jetzt blau ist oder silber, ob's horizontal oder vertikal geregelt wird oder was immer. Das sind wirklich Sachen der visuellen Darstellung. Aber die semantische Bedeutung dieses Elements, diese Komponente, kann ich hier mit WayArea sehr gut beschreiben. Und zuletzt, ich beeile mich heute ein bisschen, weil wir wenig Zeit haben. Also falls es irgendwelche Fragen gibt, bitte mich unterbrechen, weil ich weiß, mein Tempo ist vielleicht ein bisschen schnell momentan. Das ist das Chat-Beispiel auch, das Thomas vorgestellt hat. Wer sich nicht daran erinnern kann, es gab verschiedene Bereiche. Das Besondere an dem Chat-Beispiel ist, dass es verschiedene Bereiche gibt, die verschiedene Bedeutung haben, und es ist eigentlich sehr viel los. Es gibt das zentrale Bereich, wo eigentlich die Texte reingeschrieben werden, wo die verschiedenen Chat-Texte, Meldungen drinnen stehen. Dann gibt es einen anderen Bereich, wo die Benutzer, die gerade jetzt im Chatraum sich befinden, dargestellt werden. Und dann gibt es einen Controls-Bereich, wo man den Text reinschreiben kann und abschicken kann. Und dann gibt es ganz unten so eine Statusliste. Sie sind offline oder sie sind unsichtbar oder was immer, den momentanen Status. Und das stellt gute Herausforderungen hier, weil wenn ich jetzt chatte, beziehungsweise wenn ich jetzt das nebenbei laufen habe und was anderes mache, wann will ich benachrichtigt werden, dass sich was verändert hat und in welche Hinsicht sollte das gemacht werden? Da gibt's zwei Seiten dazu. Das eine ist, was der Autor sozusagen vorgeben soll, was passieren soll, was der Autor als wichtig empfindet. Man sieht hier im Source Code drinnen, alle, wer diese Spitzenklammern gerne liest, gibt es das sogenannte Attribut AAA Live. Das sind die sogenannten Live Regions, und da gibt es verschiedene Werte, die ich hier geben kann. Es gibt vier Werte. Das Polite ist eine höfliche Form. Das heißt, die Benachrichtigung werden weitergeleitet an den Screenreader-Benutzer, werden aber in einen Buffer eingestellt. Das heißt, wenn ich jetzt mich woanders auf der Webseite befinde und gerade was anderes lese, einen anderen Teil dieser Seite, werde ich nicht unterbrochen, weil sich woanders was geändert hat, sondern es wird in einen Buffer abgelegt und ich kann dann abfragen, was hat sich jetzt, seit ich das letzte Mal das angeschaut habe, was hat sich da alles geändert? Und der Buffer wird dann ausgelesen. Es gibt dann einen anderen Wert, das sehen wir in der Liste von den Personen, die im Chatraum sich befindet, ist der Wert off. Das heißt, ich werde gar nicht benachrichtigt, ob sich was verändert hat oder nicht. Das wird aber sehr wohl gespeichert oder mitregistriert. Also der Screenreader weiß, dass das hier eine aktive Zone ist, die sich verändern kann, und ich kann explizit diese Zone abfragen, was ist jetzt der momentane Wert. Aber es wird nicht keine Benachrichtigung und so weiter. Es gibt andere Werte, es gibt insgesamt vier Werte, die ich jetzt nicht alle im Kopf habe. Off, polite, assertive. Assertive heißt, es ist eine wichtigere Meldung, Das heißt, ich benachrichtige den User, dass sich was geändert hat, aber der User muss sich auf dieser Seite befinden. Dann gibt es noch ein sogenanntes Rude, ein unhöfliches. Das heißt, es wird ein Alertbox oder irgendwas hochgestartet. Also das ist wirklich für sehr wichtige Sachen zu verwenden und hoffentlich nicht durch Spammer. Aber ja, das ist eins der Sachen, die noch ausgefeilt werden müssen. Die andere Sache, der andere Teil dieser Gleichung ist die Einstellungen im Browser. Also es ist nicht nur, was der Autor vorgibt, was jetzt wichtig ist oder was weniger wichtig ist, sondern dass auch der Benutzer bestimmte Live-Regions anklicken kann oder selektieren kann und sagen, das ist jetzt etwas sehr Wichtiges für mich. Dieser Feld-Compact ist für mich jetzt momentan wichtig. Ich will jetzt jedes Mal, auch wenn der Autor denkt, das ist nicht wichtig, aber jedes Mal, wenn sich das ändert, will ich eine Benachrichtigung bekommen. Die Frage, die ich dann an dieser Stelle immer kriege, ist, naja, wer soll diese ganze extra Information, diese ganze Semantik hinzufügen? Wer hat Zeit, diese ganzen Attribute dazu zu fügen und sich zu überlegen, was sind die richtigen Werte und so weiter? Es ist schon Aufgabe des Entwicklers, für den richtigen Source Code zu sorgen, dass der Code stimmt, dass er auch semantischen Sinn hat. Aber wir hoffen hier sehr stark auf Autorenwerkzeuge, dass die Autorenwerkzeuge hier helfen. Eigentlich nicht nur mehr Autorenwerkzeuge, sondern sogar Entwicklungswerkzeuge. Web 2.0, also Web-Applikationen, die jetzt mehr Code drinnen haben und mehr Laufzeit, benötigen auch andere Werkzeuge zur Entwicklung. Jetzt generell, abgesehen von Accessibility. Es wird einfach immer komplizierter. Wir sehen auch mehr, dass zum Beispiel Tools wie Eclipse eher verwendet werden heutzutage für komplexere Web-Applikationen, weil einfach die normalen HTML-Editoren nicht mehr ausreichen, um den Skript zu debuggen, um die Laufzeit, um zu sagen, wenn ich jetzt diesen Input eingebe, was passiert dann? Wir hoffen auch auf fertige Komponenten und sogenannten Design Patterns, wo ich mit Cut and Paste oder durch Hinzufügen von fertigen Modulen dann Sachen vorgearbeitet haben kann. Zum Beispiel dieses Tree View, dass ich genauso wie in einer Entwicklungsumgebung für eine normalen Programmiersprache einen Tree View in mein Arbeitsfeld reinziehe und dann die verschiedenen Werte eingebe, die ich dann haben will. Aber die ganzen Accessibility-Merkmale, also die ganzen strukturellen Merkmale, werden von der Programmiersprache oder von der Programmierumgebung, von der Entwicklungsumgebung übernommen. Bitte Gas geben, okay. Noch mehr. Und dann auch Bibliotheken und Entwicklertools, die dann auch zum Einsatz kommen. Wie gesagt, das sind alles Werkzeuge, die nötig sind, egal ob für Accessibility oder nicht. Aber wir hoffen, dass wir da Accessibility stark mit einbauen können. Es bleibt jetzt zu erwähnen, dass ja der Content nicht alleine ist im gesamten Bild von Accessibility, sondern auch die Tools gehören zum Accessibility. Im W3C sehen wir es als sehr zentral, dass wir haben ja drei Richtlinien eigentlich, die WAI-Richtlinien, sind auch die Autorenwerkzeug-Richtlinien, das ATAG, und die Benutzeragenten-Richtlinien. Weil auch die Benutzeragenten und die Autorenwerkzeuge müssen ihren Teil verrichten, damit es wirklich einen allgemeinen Zugang gibt. Es hat keinen Sinn, dass man bestimmten Content erzeugt, das aber nicht von den Benutzeragenten unterstützt wird, siehe das Longdesk-Attribut zum Beispiel, das nicht unterstützt wird. Es macht es auch sehr viel schwieriger, wenn die Autorenwerkzeuge Accessibility nicht unterstützen, das im Inhalt zu gewährleisten. Apropos Unterstützung, Welche Unterstützung gibt es für WayAria? Für WayAria gibt es schon eine ziemliche breite Unterstützung. Benutzeragenten zum Beispiel wie Firefox, Internet Explorer. Internet Explorer, das sind noch anfängliche Tests und Proben. Also und Opera hat auch da ziemliche Unterstützung. In verschiedenen assistierenden Technologien gibt es schon Unterstützung. JAWS, Orca, Window Eyes und Zoom Text. Bibliotheken wie das Dojo Toolkit für Ajax. Und es gibt verschiedene Firmen, die da schon versuchen, erste Versuche und Demos zu haben. AOL, Google, IBM und Yahoo und so weiter. Okay, man sagt, das sind ja die Großen, aber okay, die fangen halt damit an, weil sie auch das sich leisten können, das zu probieren. Aber wir sind ziemlich zuversichtlich. Wie hängt das jetzt alles mit XHTML und HTML zusammen und so? Warum ist das nicht direkt in HTML eingebettet? Und die Frage dazu ist, ja, wir sind großer Hoffnung, dass HTML5 vielleicht vieles von diesen Sachen abnehmen könnte. Aber HTML5 ist momentan in der Entwicklung. Wir erwarten nicht, dass HTML vor 2009 oder 2000, was steht im Charter? 2010 steht im Charter, bis das öffentlich verfügbar sein wird. Aber Menschen mit Behinderung brauchen eine Lösung heute. Eigentlich hätten sie es gestern schon gebraucht. Ja. Aber WayAria ist wirklich eine schnelle Lösung, die es jetzt schon gibt, ich verreute noch ein Geheimnis, heute Abend beziehungsweise spätestens Montag sollte ein neues Working Draft von der WayAria herauskommen. Also die Geschwindigkeit von WayAria ist wesentlich höher. Es ist eine sofortige Lösung, eine umgehende Lösung, die jetzt schon eine breite Unterstützung hat. Okay, letzte Slide. Zusammenfassung. WayAria ist eine Taxonomie, die Rolle und Eigenschaften von Elementen oder von Widgets generell beschreibt und die festlegt. Es ist sehr ähnlich vorzustellen wie diese MSAA oder so ein Accessibility API, nur ist es ein Accessibility API für Browser, diese Veränderungen oder die Rollen und Status an dieses API exportiert werden und die dann von assistierenden Technologien herausgelesen werden können. Natürlich können auch assistierende Technologien direkt an den DOM gehen und sich diese Informationen holen. Es gibt somit eine einheitliche Möglichkeit und eine einheitliche Methode für assistierende Technologien, um an die Accessibility-Informationen heranzugehen und diese herauszulesen und auch für Applikationen, um Accessibility anzubieten. Okay, das war alles von mir. Die Webseite für WayAria, um mehr Informationen zu holen, ist die Slides werden nachher online verfügbar sein.
Ja, wir wollen trotz allem noch aufgrund der Wichtigkeit des Themas und der brennenden Fragen, die so manche haben, mag auch noch Zeit geben, hier jetzt Fragen zu stellen. Ich danke, schade, dass der Beitrag jetzt doch etwas abgekürzt wurde, aber ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema und darum, wenn Sie Fragen auf dem Herzen haben, wir werden schon irgendwie klarkommen mit unserem Zeitmanagement.
Es gibt, ich habe jetzt nicht die Referenz, aber es gibt einige Projekte, die versuchen, über Annotationen solche Maps barrierefrei zu machen. Das heißt, Annotationen, die natürlich dann nur auszugsweise Barrierefreiheit herstellen, aber die eben das nutzen, zum Beispiel für Applikationen wie Reiseplanung, Wegplanung für sehbehinderte und blinde Menschen, und die basieren auf ähnlichen Techniken, unter Anführungszeichen wahrscheinlich.
Sie haben nur Google Docs und Spreadsheet gemeint, oder? Oder Google Maps, ja. Deswegen brauchen wir die Lösung sofort.
Ja, das ist noch sicher ein weites Feld. es gibt keinen technischen Bereich, wo wir nicht vor noch ungelösten Problemen stehen. Darum ist ja auch die Innovation und die Kreativität des Einzelnen gefragt. Und damit sei gleich wieder mal ein Vorurteil abgebaut, Accessibility, da darf ich mich nicht austoben. Ganz im Gegenteil. Gerade hier ist wahrscheinlich auch die Flexibilität jedes Einzelnen gefragt, ob ihm etwas einfällt dazu, eine Zwischenlösung zu finden. Ich sage jetzt, das ist natürlich eine nicht ganz so neue Technologie, aber nehmen Sie die ganzen Reiseplaner, die neben den grafischen Plänen auch noch eine verbale Routenführung anbieten, die sehr wohl auch nutzbar ist. Das wäre ein Beispiel. Ist natürlich eine andere Technologie, aber auch hier hat man sich was einfallen lassen.